Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat sie Salz genannt, sozusagen die Würze im Eintopf der Gesellschaft, weil sonst das Leben fad wird. Salz, ja. Aber auch Sand. Sand im Karussell, im Getriebe einer umtriebigen Welt. Moment, halt, muss sie rufen, die Kirche. So nicht. Jedenfalls ist das bei dem ersten Satz unseres Predigtwortes so. Das erste Wort, was da einfach in den Blick fällt, Schwachheit. Und beim Thema Schwachheit geht die Kirche oder wem das zu ungenau ist, die Gemeinde, die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Beim Thema Schwachheit geht die Kirche in Widerspruch zur Leistungsgesellschaft. Also wenn man eine Gesellschaftsanalyse macht und sagt, die Lebensgeschwindigkeit in Deutschland oder in der westlichen Zivilisation insgesamt, nun Japan, USA oder Frankreich oder Deutschland, wenn man die vergleichen würde mit einem Ochsen- oder Pferdekamm und einem ICE, was trifft die Sache mehr? Da würden 99% sagen, naja, die Sache mit dem ICE, unsere Lebensgeschwindigkeit ist hoch in unserem Miteinander. Das ist ja schön und gut, die moderne Technik, und es geht schnell, die Sache mit dem ICE. Nur Menschen, die Jesus folgen, die haben damit ein Problem. Es sind nämlich nicht alle drin. Ich meine damit, wo gibt es in unserer Gesellschaft angstfreie Räume? Eben wo Menschen sein können, die sagen, ich schaffe das so nicht, ich kriege das nicht hin, ich schaffe nicht alles. Ich komme da nicht mit, ich kann das nicht leisten. Wo sind angstfreie Räume? Also kurz, wo der Schwache, wo Schwachheit sein darf. Können wir suchen. Jedenfalls Kirche muss so ein Raum sein. Und sag's nochmal genau, ja, sie muss. Und ich liebe meine Kirche auch aus dem Grund, weil mir angeboten wird, das auszuprobieren. Ob ich es dann tue, ist eine andere Sache, weil das auch schwer ist. Aber ich kann das auszuprobieren. Mir wird gesagt, in der Gemeinschaft derer, die Jesus folgen, sei der du bist. Probier es. Sei stark, sei schwach. Unsere Gesellschaft, jedenfalls das ist meine Wahrnehmung, kann dem Thema Schwachheit nicht allzu viel abgewinnen. Also muss es die Kirche umso mehr in die Mitte rücken und es gehört auch zum christlichen Lebensstil, bei diesem Thema jedenfalls, dieser rasanten Lebensgeschwindigkeit, auch wenn die jetzt im Moment mal ein paar Wochen ausgebremst ist, aber insgesamt nicht, dieser rasanten Lebensgeschwindigkeit gegenzuleben, ins Gewissen zu reden. Der Satz klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber stimmt trotzdem immer. Der Mensch darf nicht nach seiner Leistung oder Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Mit diesem Anspruch oder diesem Satz berufen wir uns ja auf Gott. auf einen Gott, wenn wir so die Bibel durchblättern, der eine besondere Schwäche für die Schwachen zu haben scheint. Unser Predigtwort jedenfalls beginnt mit einem großartigen Satz dieser Art. Ich nenne ihn mal einen Hoffnungsträger. Da steht, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Ich kann damit was anfangen. Ich kann damit irgendwie was anfangen für mich. Das bedeutet mir was. Vor allen Dingen, der Kern dieser Aussage bedeutet für meinen Glauben, dass mir etwas zugesprochen wird. Das heißt nämlich, wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich möchte mal eine Erfahrung mit Gott wieder machen, ich möchte mal Gott so richtig erfahren, wir sind immer in der Versuchung, das in den großartigen Dingen zu suchen. Massen, tolle Predigten, super Gemeinde, das ist ja nicht schlecht, aber das steht hier nicht so da. Hier steht eher so, wer Sehnsucht nach einer Erfahrung mit Gott hat, also einer Begegnung, der findet Gott an den toten Punkten seines Lebens. In den Sackgassen, in Krisen. Und Gott, soweit kennen wir ihn ja, ist solidarisch. Der stellt sich an diese Punkte, weil wir ihn gerade dort nötig haben. Dort ist er. Dort macht man eine Erfahrung mit Gott. Vielleicht hat man sich die so oder so nicht erwünscht, geschweige denn vorgestellt, aber Gott hilft und er ist dort. Also ich höre weiter aus diesem Hoffnungssatz, der Geist hilft meiner Schwachheit auf. Ich höre da auch eine Warnung, die ich ungefähr so höre. Der Satz sagt, lass dich nicht belügen, dass du immer stark sein musst. Lass dich ja nicht blenden und verführen, deine Schwachheit zu verbergen, als würde sie so nicht zu dir gehören. Das ist auch ein Teil deines Lebens und Menschseins. Sondern tritt, das ist die Ermutigung dieses Satzes, tritt damit ans Licht vor Gott und sag, hier komme ich nicht weiter und erlebe Hilfe. Das beziehe ich jetzt auf meinen persönlichen Glauben, das ist klar. Aber ich beziehe das genauso auf die Strukturen, in denen wir leben, mit denen wir manchmal nicht klarkommen, oder auf die Kirche, wo man manchmal sagt, wie geht das nur mit der Kirche weiter? Überhaupt auf unser Zusammenleben. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Die Schwachheit besteht nicht darin, dass man müde ist oder zu viel Arbeit hat oder mal verzweifelt ist. Die Schwachheit hier, die hier gemeint ist, ist folgende. Es ist die Schwachheit, dass wir nicht immer Gottes Willen klar erkennen und dass wir nicht die Kraft haben, ihm dauerhaft zu tun. Das ist die Schwachheit. Paulus schreibt dieses Kapitel im Zusammenhang mit dem Gebet. Und nun dürfen wir darüber, das brauchen wir nicht zu diskutieren, da sind sich alle einig, annehmen mit ziemlicher Sicherheit von Paulus, dass er beten konnte. Der war ein Beter. Und doch scheut er sich nicht einzugestehen, finde ich für mich sehr ansprechend, ich finde es großartig so, ich freue mich darüber. Er scheut sich nicht einzugestehen, egal was andere von mir meinen, wie sie mich sehen, die denken, ich kann beten, aber das interessiert mich nicht, was Menschen denken. Wenn ich so in meinem Gebet auf mich und Gott blicke, da sieht die Sache anders aus. Da bin ich irgendwie mit meinem Latein oder Griechisch am Ende. Er drückt das so aus, dass man ein Gefühl hat, was er fühlt. Er sagt, wir wissen nicht, seufzend, das klingt seufzend, wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie sich's gebührt. Und ich finde das sehr anständig von ihm, weil er den Unterschied zwischen Gott und Mensch belässt. Und ich sage, Gott ist mein Kumpel. Das ist doch kein Problem, wir reden einfach mal so. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Er lässt den Unterschied bestehen, ich bin Mensch. Ich bin vor kurzem, habe ich diese Erde und diese Zeit betreten, mein Zeitfenster ist klein und bald bin ich nicht mehr da, da bin ich, ja. Und Gott ist ewig, der hat alle Welten und Galaxen geschaffen, der ist kein Mensch, der ist viel größer als ich. Und wie soll ich vor so einem großen Herrscher, König, Präsidenten, geniales Genie, vor so einem Überlegenen, wie soll ich da vor ihn treten? Wie gebührt es sich? Und er sagt, ich weiß das nicht. Und das ist mir ein bisschen peinlich. Also man spürt, es ist mir so peinlich, dass ich nicht weiß, wie ich mich anständig vor Gott zu verhalten habe. Und diese Erfahrung ist eine allgegenwärtige, denn wir teilen sie ja auch mit ihm, wenn wir aufrichtig sind. Diese Erfahrung zieht sich in Sachen Gebet durch alle Zeiten hindurch. Und diese Erfahrung, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, drückt auch noch etwas anderes aus. Nämlich, dass Glaube und Beten zerbrechlich sind. Wir wissen nicht so, wie wir beten sollen. Das zeigt an, man ist nicht so ganz sicher. Man weiß das nicht. Irgendwie bewegt man sich wie auf einem schmalen Weg. Und wir erleben das ja auch. Das sind ganz alltägliche Erfahrungen, dass es immer mal wieder passiert, uns, jeden, der betet, dass man nicht mehr beten kann. Dass das Gebet verstummt und zerbricht an bestimmten Situationen. Da ringt man nach Worten. Es kann sein, das Gebet verstummt im Schmerz. Und wenn wir nicht nur in unsere kleine Welt schauen und so mal über unseren Tellerrand und wer dann auch mit einem liebenden Herz auf diese Welt schaut, der weiß jetzt ein oder auch 10 Beispiele, wo man sagt, wenn ich dahin gucke, da ersticken einem irgendwie die Worte, das Gebet versickert, ich sehe nur noch weinen, schreien und verstummen. Das gehört auch zum Gebet. Und nun gibt es eine Kraft, die ist im Raum Kirche. Und mit Kirche meine ich die Menschen. Die Kraft ist zwischen diesen Menschen, die wir Kirche nennen. Und diese Kraft nenne ich, es darf sein. Das ist die Kraft. Ja, Schwachheit darf sein. Ratlosigkeit darf sein. Trauer darf sein. Der Mensch darf Mensch sein. Das ist eine. Angstfreie Räume. Schwachheit darf sein. Und zugleich schwingt in diesem, wo Paulus sagt, nicht weiter wissen, ich weiß auch nicht, schwingt zugleich keine Resignation, dass man sagt, na, ich weiß auch nicht weiter, sondern es schwingt in diesen Worten eine ungebrochene Hoffnung mit. Diese Hoffnung heißt, Gott sorgt. Denn er schreibt im nächsten Satz jetzt, der Geist aber selbst vertritt uns. Und jetzt für einen Beter, jedenfalls mir gefällt das, ich finde das sehr, mehr als poetisch jedenfalls, sehr treffend. Der Geist jedenfalls vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ich finde das deshalb auch wirksam für mich, weil ich oft im Beten an meine Grenzen komme. Und ich wünsche mir manchmal dieses unaussprechliche Seufzen. Also Paulus sagt, und ich stelle mich da so ganz daneben, es mag sein, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ja. Aber wir sollen. Wenn ich bete, ich versuche mir jeden Tag eine Stunde Zeit und wenn ich das nicht nehme, dann weiß ich, ich bin da traurig drüber, wenn andere Dinge immer wichtiger sind. Aber auch heute früh. Ich glaube, dass jeder Mensch, der betet, eine besondere Art von Anfechtung erlebt. Meine Anfechtung heißt, hier dieser Art, du weißt ja sowieso nicht, ob du es richtig machst. Sollst du viel sagen, wenig sagen, was sollst du eigentlich sagen, wie sollst du beten? Und was du betest, du hast ja nur einen winzigen Horizont. Wie willst du das alles? Und so weiter. Und ich bin dann, ich weiß das ganz sicher, der Satan und die Kräfte, die gegen Gott stehen, die wollen auf jeden Fall verhindern, dass wir beten. Denn das Gebet, das ist die Kraft, deswegen sollen sie auch tun, die dem Satan und den widergöttlichen Mächten eine Grenze setzen. Die können da nicht drüber. Und wenn wir nicht beten, dann kommen wir und die Gemeinde und die Verkündigung in Gefahr. Und heute war das so, heute früh. Und dann ist es so, die Erfahrung, die macht jeder natürlich etwas anders. Als würde mir jemand einen Arm um die Schulter legen. Und dann kommt dieses Wissen aus meinem Herzen, was hier gesagt wird. Das tiefe Wissen, dass es gar nicht auf mich ankommt und doch ankommt. Dass nämlich Gottes Geist tatsächlich sagt, was du betest, das ist alles, sind irgendwie Scherben. Das ist nichts Ganzes, das ist kein Schloss, das ist kein Schatz. Das hat keine Kraft. Und du sagst, ja, ich bin ja auch bloß ein Mensch. Genau, sagt Gottes Geist, du bist ein Mensch, dazu bist du geschaffen. Und so will das Gott auch. Aber er will auch, dass du betest. Denn Gottes Geist nimmt das, was du gemacht hast, gesagt hast, verschwiegen hast, ihm schweigend hingehalten hast und macht daraus etwas sehr Wertvolles im Himmel. Das heißt, Gottes Geist nimmt das und macht daraus einen Wert vor Gott. Das bedeutet, was vor Gott Wert hat, hat auch hier auf Erden dadurch Wert. Und mein Gebet wird nicht wertvoll, weil ich eben besonders ein wahnsinnig tiefsinniger Beter bin, sondern es wird schlicht und einfach wertvoll, weil dieser Wert aus den himmlischen Welten zurückkommt und hier auf Erden gelagert wird, zum Strahlen, Verteidigen, Stärken, Trösten, Tragen, Schützen. Das meint das doch. Der Geist vertritt uns. Der sagt doch nicht, lass den mal da unten machen. Ich brauche den nicht. Ich sage das dem Vater im Himmel. Das ist eine Kommunikation. Ich will damit sagen, hier wird von Ermutigung gesprochen, zu beten. Und die Ratlosigkeit, die Paulus so thematisiert, die Ratlosigkeit unserer Herzen und Gedanken und Gefühle ist kein Hindernis für Gott, uns zu lieben und zu beschenken. Paulus spricht von persönlichen Erfahrungen, die er macht und die wir mit ihm teilen. Dass Gott sogar Überbitten und Verstehen schenkt, dass es geschieht, dass Gott mir und der Gemeinde Segen schenkt, wo ich nicht mal gebetet habe. Oder wo vielleicht nur so ein resignierter Seufzer war. Das heißt, Gott, Gottes Geist, kennt das Herz eines jeden. Und kennen ist kein treffliches Wort für so eine Sache. Er liebt. Das ist was anderes. Gott liebt das Herz eines jeden, deins und meins. Und er macht aus dem Seufzen, Flüstern und der Sprachunfähigkeit des menschlichen Herzens eine Kraft auf Erden und im Himmel. Paulus, der sich gefragt hatte, wie ist es denn recht, vor dem Allmächtigen zu beten, der findet erleichtert die Antwort, Gottes Geist vertritt mich. Der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und das ist für mich nicht einfach so dahingesagt. Das ist ein Satz, der mich sehr trägt und tröstet. Also ich würde sagen, fast täglich. Er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Das ist ein angstfreier Raum. Jedenfalls vor Gott. Mehr noch, durch diese Zusage, da weiß ich mich auch beteiligt an Gottes Plan. Und dass das Gelingen von Gottes Plan nicht von mir abhängt. Ich bin beteiligt. Auch das ist eine Würdigung meines Lebens, deines Lebens. Ich bin gewürdigt, an dem ewigen Plan Gottes teilzunehmen. Und dann sagt Paulus, dieser Bibeltext hat so eine Steigung. Von der Schwachheit kommt, dass der Heilige Geist vertritt. Habt keine Furcht, betet trotzdem. Und dann steigt diese Hoffnung an. Er schaut nämlich nochmal zurück, so auf die Umstände des Lebens, machen wir alle. Und wir versuchen ja auch, jeder, der auf sein Leben schaut, sagt, puh, wie war denn so mein Leben? Und dann sieht man so verschiedene Dinge. Und wie man die Dinge seines Lebens sieht, das nennen wir Deutung. Ich deute mein Leben. Ob das nun die Wahrheit ist, keine Ahnung. Aber das kann eine schwere Hypothek sein, dass jemand sagt, wenn ich auf mein Leben blicke, ey, das war alles für die Katz. Ich habe mich abgerackert, abgemüht, es war total sinnlos. Wenn jemand so sein Leben deutet, da ist es egal, ob er recht hat oder nicht. Das wird ihn belassen, schlimm. Das sind die Deutungen. Und Paulus tut das nicht. Das würde ich auch jedem raten, sein Leben nicht zu überreflektieren und überdeuten, sondern er sagt etwas anderes. Er blickt auf sein Leben und deutet mit dem Glauben. Das ist was ganz anderes als mit menschlichen Gedanken. Und er sagt diesen großartigen Satz. Das ist herrlich. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, und jetzt kommt wieder dieses schöne Wort, was wir am Anfang hatten, dieses Wort, worauf man sich stellen kann, ein kleines Wort, wo sich ein kleiner Glaube draufstellen kann. Alle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist meine Lebensdeutung. Das bedeutet nämlich, wer so einstimmt und sein Leben von Jesus her deutet, der findet zu einer vollkommenen Bejahung seiner selbst, seiner Vergangenheit, seiner Lebensumstände und seiner Zukunft. Er fängt an zu bejahen und zuzulassen, dass alles sein darf. Und das ist doch grandios. Man muss nichts mehr verleugnen, man muss sich nicht selber verweigern und verstecken. Das ist ein angstfreier Raum. Ich brauche keine Angst mehr haben. Es war zwar viel, in meinem Leben war viel und in jedem Menschenleben chaotisches Zeug, Schuld und Sünde, keine Lust, was zu bereuen, schöne Sachen, tolle, so alles so, ne? So wie jeder Mensch. Da unterscheiden sich Christen und Nicht-Christen nicht allzu sehr. Aber der Paulus sagt, Gott wird jeden Umstand unseres Lebens nicht einfach aussortieren, böse, gut, schlecht, weg, die Schlechten ins Kröpfchen, ins Töpfchen und so weiter, sondern er nimmt alles und stellt sie auf unseren Lebensweg so, dass wir vielleicht über 100 Umwege trotzdem zum Ziel kommen, nämlich seine himmlische Herrlichkeit erreichen und vor allen Dingen unsere Bestimmung erfüllen. So. Ich kann dazu nur sagen, daran kann ich mich halten. Das ist wunderbar. Daran kannst du dich halten. Die Frage von zum Beispiel, warum? Oder andere Fragen, die uns vielleicht quälen oder die Menschen uns stellen, die können wir nicht beantworten. Aber das ist keine Antwort, sondern ein Weg. Das ist mehr als eine Antwort, die man im Kopf, die nützt mir sowieso nichts, wenn ich eine Antwort bekommen würde. Ich brauche einen Weg. Und ich brauche, und wenn ich sage, meine ich uns, aber ich sage auch ich, weil ich das brauche. Ich brauche keine Antworten, wie sieht Gott aus, wo ist er, warum lässt er das tun? Diese tausenden Fragen, die helfen mir halt gar nicht. Die helfen mir gar nichts. Ich möchte in meinem Herzen, in meinem Leben Frieden. Frieden. Frieden mit mir und meinem Leben und meiner Vergangenheit und mit dem, was wird und mit meinen Ängsten und Sorgen. Frieden. Das ist das in Frieden leben. Und das ist der Friedenssatz. Frieden schließen mit sich und Gott. Und sie sagen, ich nehme einfach Abstand von diesen dämlichen Sorgen. Das sind doch sowieso nur meine Gedanken und meine Deutungen. Und ich lasse das, was mir zu groß ist und was ich sowieso nicht in Händen habe, mein Leben, meine Vergangenheit ist vorbei und meine Zukunft, ich weiß nicht mal, ob ich morgen noch am Leben bin, was sorge ich mich also? Das lasse ich bei Gott. Und ich mache das nicht einfach so, weil ich muss, sondern ich tue es im Glauben. Ich entscheide mich zu glauben. Und ich glaube, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Bevor ich Amen sage, noch ein kleiner Hinweis. Ich fühle jetzt, dass ich Amen sagen soll. Wer die Predigt noch weiterlesen will, der kann die sich im Internet mal durchlesen. Die würde jetzt ungefähr noch 7 Minuten gehen und das ist jetzt vorbei. Ich denke, das war gut bisher. Es geht noch um das Bild. Aber ich ermutige jeden, alle, sich daran zu halten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.